ARD.
Einen wunderschönen Freitag oder Samstag oder Sonntag oder Montag oder Dienstag, wann auch immer ihr uns hört. Hier Fakt ab, eine Woche Wissenschaft.
Julia.
Was?
Du hast ja Mittwoch und Donnerstag vergessen.
Nee, Mittwoch und Donnerstag wünsche ich euch keinen schönen. Das sind keine
schönen. Das sind keine schönen Tage.
Doch, auch das.
Zumal am Donnerstag, oder? Nicht da richtig im Kalender. Am 3. Juni, am nächsten Dienstag, alles klar. Wahnsinnsüberleitung. Unser kleines Voting beendet ist von den Science Slam Folgen, die immer noch online sind.
Das ist korrekt, Sina Kürz, dem mir gegenüber sitzt auf der anderen Seite dieses Podcasts, um wieder in die Einleitung dieses Podcasts zurückzukehren. Ja, nee, stimmt noch ab für unsere Science Slam Folgen. Wir haben ja mehrere aufgenommen, 4 Stück an der Zahl. Und ihr könnt abstimmen, welche ihr am besten findet. Und diese Person, die da den Space Race gewinnt, unseren eigenen, die kommt dann nochmal zu uns in den Podcast. Sina, ich wollte sagen, ich heiße Julia und ich habe eine starke Meinung zu scharfem Essen und ich habe jetzt wissenschaftlichen Support dafür und da möchte ich mit dir drüber sprechen.
Okay, wissenschaftlichen Support zu deiner Meinung zu scharfem Essen oder zu einer anderen, ist ja auch egal, das können wir uns sehr gerne gleich anhören. Mhm. Aber wir haben auch sehr, sehr schöne Hörerpost bekommen, Hörerinnenpost, unter anderem verrückt aus Tadschikistan.
Crazy, wo ist das denn? Irgendwo Kasachstan, da die Ecke, Usbekistan?
Ja, ja, ich dachte auch direkt so Kirgistan, Usbekistan, Tadschikistan, gehört doch bestimmt alles zusammen, so ein bisschen wie Estland, Lettland und das andere.
Litauen.
Und ja, es ist richtig und stimmt, also es ist irgendwo da in der Ecke und da haben uns Cindy und Benny geschrieben.
Oh, wie schön.
Was jetzt vielleicht nicht unbedingt typische tadschikistanische Namen sind, tadschikische Namen sind.
Vielleicht sind die da auf Reisen oder sind ausgewandert, das würde mich jetzt interessieren. Aber schön, dass sie diesen Podcast im Ohr haben dabei.
Und sie haben gesagt, also sie finden uns unterhaltsam und informativ, das freut uns, das ist nämlich unser Ziel von diesem Podcast. Und sie haben gesagt, vor allem die Interaktion unter euch im Podcast finden wir sehr witzig.
Oh, das freut mich. Also wenn ihr dieses Intro mit diesem Chaos auch witzig findet, dann liebe Grüße zu euch, Cindy und Benny.
Liebe Grüße an die 5%, die noch übrig geblieben sind hier in der Folge. Quatsch.
Oder die jetzt wach geworden sind. Jens hat uns nämlich auch noch geschrieben aus Lübeck. Es ist schön, ab und zu schauen wir mal ganzen Nachrichten durch, die ihr uns schickt per WhatsApp, per E-Mail oder auch Instagram und so weiter. Wie ihr uns erreicht, steht übrigens in den Shownotes. Und Jens freut sich, dass wir ihn auf seinen nächtlichen Fahrten zwischen Lübeck und Tornisch immer wach halten und ihm dazu noch ein bisschen Wissen ins Gehirn sprechen.
Ja, und also der macht, glaube ich, echt einige Fahrten, weil Tornisch-Lübeck ist nicht so nah beieinander, habe ich geguckt. 1:20, Jens. Für dich heute trotzdem nicht 1:20 Podcast.
Das sind ja 4 Folgen pro Fahrt.
Stimmt, das stimmt. Müssen ein bisschen mehr Folgen machen.
Anywho, Sina, hit me with your Thema.
Ich bin ganz in mein absolutes Lieblingsthema eingestiegen, das da ist.
Vögel.
Genau, Ornithologie. Das sind meine
Noch mehr als Weltraum.
Noch mehr als Weltraum. Also mein liebstes Thema im Weltall sind einfach Vögelchen. Und es geht einmal um sehr laute Vögelchen und es geht auch einmal um Vogelkacke. Vogelkacke ist auch wunderbar. Ich mag einfach alles an Vögelchen. Und zu lautem Vogelgesang oder zu Vogelgesang an sich bezüglich Lautstärke gibt es tatsächlich in Biologenkreisen 2 Lager. Mhm. Wusste ich noch nicht. Weiß nicht, ob du es schon wusstest. Und da geht es nämlich darum, wie Frequenz und Lautstärke beim Vogelgesang zusammenhängt und wie viel Kontrolle die einzelnen Singvögelchen dabei haben.
Oh, das ist faszinierend, weil bei Menschen ist ja tatsächlich, ne, wir sind ja beides Chorsängerinnen, immer Sopran muss oft leiser singen, weil die immer die tiefen Leute übertönen, weil man tief nicht so laut singen kann. Und das ist ganz schön schwierig, auch also als Mensch das so zu kontrollieren, wann man wie laut in welcher Tonlage singt.
Ja, also das kann man alles trainieren so, ne? Aber wir nicht. Mm. Aber richtig, ich finde es auch echt irre, denn ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, auch wenn man jetzt nicht unbedingt im Chor singt, sondern wenn man einfach irgendwie jemanden ruft, der irgendwie weiter weg ist, ne? Und der hört einen nicht. Dann rufst du ja beim nächsten Mal, also wenn ich jetzt rufe, Julia, dann rufe ich ja nicht beim zweiten Mal.
Julia. Das ist korrekt.
Weil das automatisch leiser ist, aber ich rufe, Julia! Irgendwann werde ich halt richtig hoch und laut, weil das einfach viel, viel leichter und intuitiver ist, dann richtig hoch zu schreien. Aber was total paradox ist, wir können lauter hohe Töne rufen, also wir Menschen, aber tiefe Töne schaffen viel größere Distanzen. Also ich höre von, wenn ich ganz weit weg von einem Konzert zum Beispiel bin.
Der Bass wummert.
Genau, den Bass und die tiefen Sachen höre ich und nicht jetzt irgendwie so hohen Gesang oder sowas. Also je nachdem, wie es natürlich dann gemischt wird, ne? Aber wenn das alles auf derselben Lautstärke ist, dann kommen doch die tiefen Töne irgendwie besser dann irgendwie bei mir an. Und das ist ganz witzig bei so Vögelchen. Denn warum singen Vögelchen?
Balzverhalten.
Genau, zum einen Balz. Ne?
Territorialverhalten.
Genau, das sind die zwei Songs, die Vögelchen singen. Also das eine ist so, hey, das ist mein Revier, verpisst euch. Das ist der eine Song. Und der andere Song ist, hey, ich bin super sexy. Hier, alle weiblichen Vögelchen, kommt zu mir. So. Und man möchte natürlich als Vogel, dass diese Message across the forest ganz weit irgendwie rauskommt. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, die haben ja verschiedene Gesänge, ne? Also verschiedene Melodien, je nachdem, was für ein Vogel es geht und auch was der Vogel gerade kommunizieren möchte. Kann er das so laut machen, auch wenn es tiefe Töne sind, wie er möchte? Oder kann er das nicht? Und das sind die zwei Lager in Biologenkreisen. Die einen sagen, nee, das müsste bei Vögeln genauso sein wie bei Menschen auch. Also tiefe Töne sind nicht so laut vom Vögelchen rauszuballern wie hohe Töne. Und die anderen sagen, doch, das muss irgendwie möglich sein. Also Vögel haben die Kontrolle, es ist evolutionär. Irgendwie hat es sich so entwickelt, dass die Vögelchen das können. Und jetzt hat man es einmal gemessen. Also seit letzter Woche hat man sich ganz, ganz viele verschiedene Vogelarten angeschaut, nämlich 53 Stück. Da war alles dabei, von Kanadagans bis Cotinga, also irgendwelche Schmuckvögel oder so, alles Mögliche war dabei.
Cotinga.
Cotinga, ja, das sind so Schmuckvögel.
Cotinga.
Die sind auch sehr, sehr hübsch.
Oh, die sind knallblau.
Ja, es gibt verschiedene, also gibt's ganz viele verschiedene Arten. Wie auch immer, diese Vögelchen, da wurde eben Amplitude, also die Lautstärke und die Frequenz von den einzelnen Gesängen sich angeschaut. Und man hört, es gibt keine klare Regel, wenn man einmal across the verschiedenen Vogelspezies einmal durchgeht. Der größte Teil, nämlich 27 von den 53 Vogelarten, die sie sich da angehört haben, singt lauter, wenn der Ton höher wird, also so wie bei uns. Wie bei Menschen. Mhm. Und bei 12 haben sie gesehen, okay, wenn die lauter singen, dann können sie das auch auf tiefen Tönen. Also bei denen funktioniert's.
Cool.
Und bei den anderen ist es irgendwie ein Mix. Aber es gibt keine klare Antwort. Also es ist sehr unterschiedlich. Und ich habe mal einen Vogelgesang mitgebracht. Kannst du dir mal anhören? Die Amsel.
Ist eine klassische Amsel, kenne ich so auch aus meinen Dingen, die ich vom Balkon höre.
Ja, aber hörst du, dass da ein Unterschied ist, wenn, also da sind ja ganz viele verschiedene Frequenzen drin, ne? Also hohe Töne, tiefe Töne, und hörst du, dass die tiefen Töne auch jetzt nicht extra so laut sind dann?
Also ich fand jetzt das Hohe auf jeden Fall schärfer in meinem Ohr, vielleicht auch lauter.
Das kommt auch nochmal ein bisschen dazu, ne? Deswegen ist es auch schwierig, das zu messen, weil unser Hörvermögen reagiert ja auch auf unterschiedliche Töne anders. So, wir sind vielleicht für andere Sachen ein bisschen empfänglicher dann. Genau. Aber man sieht, es gibt einen Unterschied. Das ist das Neueste.
Man hört, es gibt einen Unterschied.
Man hört, es gibt einen Unterschied. Und es ist ganz witzig, weil eigentlich ist es für Vögelchen immer lohnenswert, laut zu sein. Weil ich habe noch eine andere Studie bezüglich Balzgesang gefunden. Und es ist einfach so, dass die Vogelmännchen, die besonders laut singen, einfach beliebter sind unter der Vogelweibchenwelt.
Und andersrum, und die Weibchen?
Ich glaube, die Weibchen müssen gar nicht so viel balzen.
Das heißt, die Schreihälse hier sind meistens Männchen?
Ja. Wenn es ein Balzgesang ist, dann wird es das Männchen sein. Dann wird es das Männchen sein. Und der Balzgesang ist am besten in Fortissimo. Und das liegt einfach daran, weil eine Amsel oder ein Vogel, der besonders laut singt, es hängt nicht davon ab, wie viel Testosteron oder so der hat, ne? Weil normalerweise ist ja so, diese Gesangsmotivation kommt ja vom Sexualhormon, vom Testosteron, wenn eben dieser Balzgesang kommt. Mhm. Aber hoher Testosterongehalt heißt, sie singen länger und sie singen öfter, aber nicht unbedingt lauter. Lauter hängt einfach nur von der Kondition ab. Wenn du eine Amsel bist, du hast gut gegessen, hast gut Regenwürmchen reingehauen, ne? Bist heute fit, gute Kondition, dann kannst du einfach richtig laut trällern. Und das finden die Amselweibchen total geil.
Ja, oder hat halt hier brav seine Squats gemacht, ein paar Sets, schön Intervalltraining. Der war einfach Kniebeugen. Gut am Start.
Kniebeugen.
Ich habe gerade mal geguckt übrigens, Sina. Es waren schon mal Vögel im Weltraum. Wusstest du das?
Ja, ich glaube, nee, Moment, Vögelchen? Was für Vögelchen denn?
6 Wachteln.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Wurden 1990 mit zur Raumstation Mir gebracht.
Da ist ja schon so viel passiert auf der Mir-Station, die gibt's ja leider nicht mehr. Oder wurde ja abgelöst, kann man eher sagen. Und ja, da hatten die auch einige Tierchen. Da findet man nicht so viel zu. Ist ja auch so ein bisschen fragwürdig, ob man Tiere unbedingt mit ins Weltall mitbringen muss.
Fragwürdig. Ja. Ob das nötig ist, da unbedingt sein Wachtelei zum Frühstück. Ja. Dafür waren sie bestimmt nicht da, aber.
So ein Frühstücksei bei so einem Sonnenaufgang, das ist schon, das ist schon was Besonderes wahrscheinlich.
Ja, es ist Haute Cuisine, sehr kleines Frühstückfrei.
Richtig.
Ein kurzes Quiz für dich, Sina, oder für euch alle, die uns auch zuhören. Von was spreche ich, wenn ich von Chile de Arbol, Serrano, African Bird's Eye, Fatalii, Lemon Drop und Scotch Bonnet spreche.
African Bird Eye, das ist eine Chili, oder?
Ich dachte, das klingt auch irgendwie übel wie Rumarten oder Schinken oder Marihuana-Arten, ehrlich gesagt. So.
Aber es ist ja die Vogelfolge für mich, ne? Ja. Und African Bird Eye, ja, weiß ich halt genau, das kann keine Vogelart sein, weil ich kenne sie ja jetzt alle.
Hast du direkt erkannt.
Das kann nur eine Chili sein, weil das wäre die Alternative.
Ja, das ist auch geil, wenn es eine Vogelart gäbe, die Serrano heißt.
Serrano.
Auf jeden Fall ist mein Leben diese Woche 46% besser geworden. Ich habe ja schon gesagt, es geht um scharfes Essen in dieser Folge und ich bin jemand, die sich ständig anhören muss, deine europäischen Mimosengeschmacksknospen, ich hasse Chili im Essen. Ich kann das überhaupt nicht haben. Wie bist du da so drauf?
Ich bestelle europäisch scharf.
Also gar nicht. Wie ich.
Doch, aber halt, okay. Also was für Leute aus den Kulturkreisen, wo scharfes Essen schon als Babynahrung eingeflößt wird, ist es natürlich dann so, ja, schmeckt ja nach gar nichts, schmeckt ja lasch. Aber genau, also ich mag scharfes Essen eigentlich schon, aber nicht zu scharf.
Ja, also ich bin da absolute Kartoffel. Also für mich ist alles mit zu viel Schärfe too hot to handle auf jeden Fall. Aber übrigens möchte ich an der Stelle auch mal sagen, Schärfe ist kein Geschmack, Schärfe ist ein Schmerzreiz.
Richtig, genau.
Also, naja, auf jeden Fall. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Ohio State University haben in einer aktuellen Studie natürliche Verbindungen in Chilischoten entdeckt, die das Schärfeempfinden reduzieren können. Also Anti-Schärfe-Moleküle, die man in Zukunft einfach als Anti-Gewürz, als Antimaterie gegen Chilischärfe in sein Essen reinhauen könnte. Und plötzlich kannst du einfach mitessen und musst nicht hier die ganze Zeit mit einem Milchglas daneben sitzen, um irgendwie zu ertragen, was da schon wieder gekocht wurde.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch, also die gängige Methode aktuell ist ja, ich kipp Joghurt in mein indisches Essen oder Sahne oder irgendwas, um es abzumildern. Oder wie du sagst, weil so Milchprodukte wahrscheinlich wegen dem Fett oder so.
Ja, weil dieser Stoff, der da drin ist, ist fettlösig, genau. Aber das Problem ist ja, Joghurt, Sahne auch, die verändern ja den Geschmack. Aber dieses Mittelchen ist geschmackslos.
Ach krass, also es ist wirklich Plus-Minus-Ding. Und wo ist das Ding? Wo hat man das her?
Aus der Chili selbst. Pass auf, Folgendes haben sie gemacht.
Ach, aus der Chili selbst?
Also, okay. Devin Peterson ist der Forscher, der es gemacht hat. Und ich finde sehr sympathisch, er hat in einem Artikel dazu gesagt, als er kleiner Junge waren Salz und Pfeffer meine Gewürze. Also er hat offensichtlich ähnliche Geschmacksrezeptoren wie ich. Er kann das auch nicht so gut ertragen. Und er hat jetzt im Journal of Agricultural and Food Chemistry veröffentlicht. So. Was haben sie gemacht? Sie haben eine Menge an Versuchspersonen genommen, zugegeben nicht so viele. Bei der ersten Studie waren es 10, bei der zweiten ist es, glaube ich, 37. Und sie haben erstmal rausgefunden, diese verschiedenen Chili-Sorten. Wie sortieren die Leute so ein in Sachen Schärfe? Also die haben erstmal versucht, Menschen auf so einen einheitlichen Schärfegrad von 800 Scoville, also Scoville Heat Units, ist ja SHU, ist wie unter anderem Schärfe gemessen wird. Gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber es wird eigentlich immer auf Scoville am Ende umgerechnet. Das haben sie erstmal gemacht und die haben dann jede Probe so verkostet und dann einsortiert, wie scharf sie das finden, wie scharf sie das wahrnehmen. Und dann haben sie gemerkt, dass manche Sorten, auch wenn in den verschiedenen Chilisorten gleich viel Capsaicinonit heißt es, glaube ich, drin war. Ja. Das ist so eine Gruppe von chemischen Verbindungen, die scharf machen. Obwohl das in allen gleich gemessen wurde, wurden manche als weniger und manche als mehr scharf wahrgenommen. Das deutet natürlich darauf hin, dass neben zum Beispiel Capsaicin und Dihydrocapsaicin, das sind so zwei Schärfestoffe, noch andere Verbindungen drin sein müssten, die ja irgendwie diese Schärfewahrnehmung noch beeinflussen. So, jetzt haben sie das Ganze chemisch analysiert und dann gemerkt, da gibt es weitere Verbindungen in diesen Chilisorten, die das irgendwie modulieren und abschwächen. So, das waren jetzt verschiedene, 5 haben sie rausgefunden und 3 davon, ich sage sie jetzt einmal und danach werde ich sagen, die Antischärfe. Das sind alles auf jeden Fall Glykoside, also irgendwie Zuckerreste. Das eine heißt Capsaicinonit 1, das andere ist Roseosid und Ginger Glycolipid A. So, das sind 3 Stoffe, die Schärfe signifikant reduzieren. Und zwar, wenn man eine 15-Punkte-Skala hat, um bis zu 1,2 Punkte. Also schon ein merklicher Unterschied. Das sind jetzt alles Zuckerbestandteile. Und diese Zuckerbestandteile können irgendwie dann diese Rezeptorenwahrnehmung auf der Zunge abschwächen. Und das Spannende ist, die haben dann auch so Gegentests bekommen. Ne? Auf der einen Seite der Zunge war das mit dem Zeug drin, auf der anderen Seite ohne. Und dann haben sie wirklich gemerkt, das schmeckt unterschiedlich scharf, aber es schmeckt nicht unterschiedlich. Das heißt, es ist auch geschmacksneutral, also ist nicht irgendwie wie mit Milch oder mit Joghurt. Es beeinflusst den Geschmack in keiner Weise negativ oder positiv. Und also ich würde sagen, es ist perfekt, oder? Es ist die Friedensfahne für Diskussionen in der Küche. Es ist der Feuerlöscher. Es ist, es macht jede feurige Diskussion zu einem romantischen Säuseln. Es ist für mich persönlich in meinen privaten Beziehungen auf jeden Fall hilfreich.
Wie süß. Ja, aber ist es denn auch wirklich, also ist das anwendbar, diese Idee, die du hast? Also muss ich jetzt nicht den Joghurt aus dem Kühlschrank holen, sondern kann neben Salz, Pfeffer auch noch dieses dritte Anti-Scharf-Gewürz dabei haben? Und wenn ich merke, oh, ist ein Tick zu viel Schärfe, dann streue ich das darauf.
Doch, wieder Chili rein. Ja, also wie ich das lese in dem Artikel, sagen die Forschenden, dass sie das so in die Anwendung bringen könnten und auch wollten. Also mal wieder eine Geschäftsidee. Ich wäre auf jeden Fall große Abnehmerin.
Was ich mir aber immer noch nicht vorstellen kann, weil ich würde ja trotzdem was Zusätzliches reinmachen.
Ja.
Und es ist neutral. Ist es nicht dann so ein bisschen verwässernd? Ah, ich habe jetzt sehr hohe Ansprüche, glaube ich, ans Essen.
Naja, also Capsaicin, was in Chilis scharf ist, das aktiviert die TRPV1-Rezeptoren.
An der Zunge.
Das sind die Schmerzempfindungsrezeptoren. Ja. Auch bei Hitze oder Verletzung feuern die. Und irgendwie scheint dieser zusätzliche Stoff, das, was an den Rezeptor andockt oder wie sehr es andocken kann, zu verändern.
Also es ist wirklich einfach nur neutralisieren.
Ja, die Schärfe ist dann halt weg. Also wie gesagt, Schärfe ist kein Geschmack, Leute. Schärfe ist ein Schmerzreiz. Tut nicht so, als wäre das Essen geschmackvoller. Ihr findet nur den Schmerzreiz geil.
Ich finde das sehr spannend, das Thema. Ich finde aber viel spannender, wie emotional aufgeladen das für dich ist. Das begreife ich nämlich gerade auch überhaupt nicht. So, interessant, ja. Aber das seht ihr alle jetzt nicht da draußen, aber Julia ist mit den Händen auch richtig am Rumfuchteln und ich sehe die ganze Zeit, wie die Kamera auch die ganze Kamerabild anfängt so zu wackeln, weil du die ganze Zeit so aufgeregt bist wegen diesem Thema. Also hast du mal irgendwie ein Dinner gehabt, wo es irgendwie neben der Schärfe noch irgendwie Mord und Totschlag gab wegen dem Essen oder feurige Diskussionen
gab? Nee, aber ich habe das immer wieder. Ich muss mir einfach so oft was anhören, weil ich immer sage, so wenn irgendwie zusammen gekocht wird, oh, können wir die Chili später dazu machen? Und dann immer so, deine europäischen Zunge.
Ja, das tut mir sehr leid. So, kommen wir zum nächsten Vogelthema. Hier bei Fucked Up, eine Woche Vogelwissen. Das hat einen kleinen Lacher, hat das bei Julia rausgeholt. Okay. Und zwar geht's um Pinguinkacke. Mit Pinguinkacke den Klimawandel bekämpfen. Finde ich super. Das ist doch auch ein schönes Thema, oder? Das hat alles, was man gerne möchte. Jeder mag Pinguine. Manche mögen Pinguinkacke, aber die meisten freuen sich, wenn die Klimakrise mit Kacke bekämpft werden kann. So. Und was ich bei meiner Recherche auch noch gelernt habe, aber dazu gleich, dass Seevögelkacke Millionen Euro wert ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber
warum?
Da kommen wir gleich zu. Das erkläre ich dir gleich.
Okay.
Erstmal kennst du
Teasing,
Guano.
Teasing.
Guano.
Guano Apes kenne ich. Ist das eine Band?
Ja, ist eine Band, genau. Genau so wird das Wort geschrieben. Kann auch sein, dass es irgendwas damit zu tun hat bei der Band, aber so gut kenne ich die nicht. Aber ja, Guano ist so ein Zeug. Das hast du bestimmt schon mal in irgendwelchen Pinguin-Dokus oder irgendwelchen maritime Vogelarten-Dokus gesehen. Ich mal so guckt. Das ist so eine gelblich-braune Substanz. Die sieht jetzt irgendwie nicht so spannend aus. Die riecht vor allen Dingen wahrscheinlich absolut ekelhaft, aber ist egal. Und die entsteht, wenn Seevögel auf kalkhaltigen Boden kacken.
Aha.
Was sie ja dann zum Beispiel, wenn sie an der Küste sind, ne, sieht man ja manchmal, ne, das sind dann halt eben auch sehr kalkhaltige Küstengebiete oder Inseln, wo dann eben die Vogelkacke drauf liegt. Und dann gibt es halt eben Verwitterungsprozesse irgendwann, ne, mit der Nässe und so weiter und auch der ganzen Harnsäure. Und Guanin ist auch so ein säuremäßiges Zeug, was eben diese Verwitterungsprozesse so ein bisschen auf kalkhaltigen Boden beschleunigt und dann entsteht daraus Guano. Also da sieht man manchmal so Pinguine, die auf so einer gelblich-braunen Schicht, sieht ein bisschen auch aus wie Sand vielleicht oder so sind und es ist irgendwie auch sehr viel Zeug da drin, das ist sehr fest. Einfach so eine Substanz, genau. Und diese Substanz, Guano, da entstehen auch Gase, zum Beispiel Ammoniak, was in die Atmosphäre aufsteigt. und sich mit anderen Stoffen in der Atmosphäre verbindet. Und das bildet dann Kondensationskeime für Wolken.
Oh.
Wolkenentstehung, ne? Also wir brauchen irgendwie so ein paar Kondensationskerne, wo sich die ganzen Wassertröpfchen irgendwie dann festhalten können, ne? Und dann, oder Fachjargon eben kondensieren, deswegen heißt es so. Und dann haben wir irgendwann Wolken. So, und das ist richtig schön, gerade natürlich in so Bereichen wie der Antarktis oder so, wo gerade alles wegschmilzt. Das ist nämlich auch so ein Problem mit dem Eis. Denn Eis reflektiert ja eigentlich auch sehr, sehr gut wieder Sonnenlicht zurück ins Weltall. Wenn keins da ist, schlecht. Aber Wolken machen das zum Beispiel auch. Und das ist sehr, sehr interessant in dieser Studie gewesen, die sich da angeguckt haben. Diese Pinguinkacke sorgt eben dafür, dass dieses Ammoniak aufsteigt und Wolkenbildung beschleunigt. Und so eben die Sonneneinstrahlung besser reflektiert. Deswegen, ne, sind weiße Dächer ja auch besser als schwarze Asphaltböden, von denen wir ja leider ein paar haben.
So.
Genau, aber das Bild ist, dient eben als Reflexionsfläche und deswegen ist Pinguinkacke gut gegen die Klimakrise.
Crazy.
Zumindest in einem kleinen Rahmen.
Aber das, also wir sprechen da über Aerosolbildung, oder?
Ja, genau. Also Regentropfen können ja auch an Staubkörnern, ne, oder genau eben anderen Aerosolen auch. Das können auch so Schmutzkeime oder so sein, ne, die irgendwie aufsteigen, auch von uns produziert, genau.
Weil das ist super spannend, weil ja irgendwie auch über den Ozean steigt ja super viel Jod zum Beispiel auf, was auch total wichtig ist in Sachen Aerosolbildung und dann vielleicht wieder Wolkenbildung und Albedo und die Rumlarum. Das ist so verrückt, weil ich glaube, das ist teilweise noch nicht so umfassend in den Klimamodellen drin, wie es drin sein könnte, soweit ich weiß. Und es ist ein riesiges Forschungs-, also total top aktuelle Forschung. Und top aktuell gehört da offensichtlich auch Pinguinkacke
genau.
dazu.
Genau, Pinguinkacke gehört auch dazu, weil tatsächlich Ammoniak, glaube ich, auch ein Stoff ist, der da noch gar nicht so oft sich angeschaut wurde. Also inwieweit der in der Atmosphäre, wie viel Einfluss der eben auf solche Prozesse hat. Das ist tatsächlich was, wo noch viel gemacht wird. Liebe Grüße in die USA, wo Forschungsgelder jetzt nicht mehr so gut ausgezahlt werden können, wenn du sowas wie Klimaforschung in deinen,
schade,
in deinen Antrag schreibst. Naja, kommt alle zu uns, ihr seid eingeladen hier in Europa.
Ja, zum Beispiel, hier, soweit ich weiß, am MPI in Mainz wird da unter anderem dran geforscht. Falls da uns jemand zuhört, liebe Grüße.
Greetings, meinst du? Greetings.
Ach so, ja, Greetings. Ja. You're welcome.
Ja, aber das fand ich, das finde ich einfach sehr, sehr schön, wenn Kacke, es wäre auch schön, wenn Menschenkacke gegen das Klima hilft, aber ist nicht, aber in dem Fall ist Pinguinkacke. Und dass Seevögelkacke unglaublich wertvoll ist, ist auch schon länger bekannt, nur nicht mir, aber ich habe es heute auch gelernt. Ich habe eine Studie gefunden, die 2020 mal ausgerechnet hat, dass die Kacke von allen Seevögeln auf der Welt, also nicht nur Pinguine, sondern auch alle anderen Viecher, die so fliegen in der Nähe von der Küste, Pinguine fliegen nicht. Auch noch ein Vogelfakt nebenbei, wer es noch nicht wusste. Aber andere Seevögel, die auch noch eben sehr viel Kacke verlieren. All diese Kacke von allen Seevögeln ist insgesamt 473 Millionen US-Dollar wert. Wurde in einer Studie vor 5 Jahren ausgerechnet.
Wegen dieses Düngers? Wegen Guano?
Genau, wegen Guano. Weil, und das wusste auch schon Alexander von Humboldt, der das damals auch schon irgendwie auf seinen Reisen mitgenommen hat, das ist einfach der beste Dünger und einer der ältesten Dünger, die die Menschheit kennt. In diesem Guano, das ist ja so ein trockenes Zeug, ne, aber da sind eben, ist ein super hoher Gehalt an Stickstoff, Phosphate, Kalium, also alles so Sachen, die sehr, sehr gut sind als Dünger. Und deswegen ist dieses Guano auch schon oft ein sehr wichtiges Handelsprodukt gewesen. Es ist der, Achtung, Shit.
Ja, aus Scheiße Gold kann man.
Aus Scheiße kann man Gold machen, ja. Und ich habe mich gefragt, warum rechnet man das aus? Warum gibt es eine Studie, die ausrechnet, wie viel die Kacke aller Seevögel wert ist? Haben die auch geschrieben, warum sie das machen?
Am Ende, um die Tiere zu schützen oder zu sagen, hey, ist das hier Ökosystemdienstleistung oder wie das heißt?
Genau, also die Forschenden haben selber gesagt, dass sie gemerkt haben, wenn sie der Politik sagen oder wer auch immer helfen kann bei solchen, dass Seevögel vom Aussterben bedroht sind, dann ist so, ah, okay. Aber wenn man sagt, dass die Seevögel 470 Millionen US-Dollar teure Kacke haben, dann fängt manchmal an, sich was zu bewegen.
Ach Gott, ey.
Wenn man über diese Sprache spricht, finde ich auch, fand ich auch irgendwie eine nette Message, Leute. Also wenn ihr was bewegen wollt, dann rechnet aus, wie teuer das Preisschild ist, was da hingehört.
Wir bleiben im Meer. Sina, wann warst du das letzte Mal lange im Meer oder in der Badewanne oder im See?
Badewanne bin ich großer Fan, muss ich sagen. Aber eher im Winter, so ist schon was her.
Das ist schon ein bisschen her. Was passiert, wenn du da deinen gemütlichen Abend hast in der Badewanne und auf deine Hände guckst?
Ach so, auf die Hände gucken? Ach so, wenn ich lange in der Badewanne bin, dann verändern sich meine Hände.
Mhm.
Ja, die werden schrumpelig.
Die werden ganz schrumpelig.
Schönes Wort, ja.
Und warum das passiert, das beschäftigt die Wissenschaft schon länger. Und eine ganz aktuelle Studie hat jetzt geguckt, was für Faltenmuster bilden sich da eigentlich und sind die wiederholbar? Oder was passiert da eigentlich? Und also vielleicht nochmal ganz zum Anfang, das passiert ja vor allem bei warmem Wasser. Es gibt übrigens eine ideale Schrumpeltemperatur, die auch schon in dieser Studie jetzt beschrieben wurde. The optimal conditions for maximum water-induced finger wrinkling.
Finger wrinkling heißt es. Ich wollte gerade fragen, wie heißt es?
Water-induced finger wrinkling. Und zwar 30 Minuten bei 40 Grad.
Ja, okay.
Ist die ideale Schrumpeltemperatur. Und man dachte lange, irgendwie war das auch mein erster Gedanke, dass die Haut schrumpelt, weil einfach viel Wasser reinkommt. Irgendwas mit hier, wie heißt das nochmal, wenn Wasser, Osmose, innen und raus. Und Zellen und Gehalt von Salz.
Ja, hätte ich aber auch gedacht. Aber irgendwie ist es ja dann auch mehr Haut, ne? Also gefühlt, ne? Weil wirft ja Falten und irgendwie muss ja mehr Zeug dann da drin sein.
Pass auf! Also, die Haut nimmt schon durch die oberste Hornschicht auf der Haut, Stratum Corneum, ein bisschen Wasser auf. Aber das allein quillt sie zwar ein bisschen auf, reicht aber nicht für dieses typische richtig tiefe Runzeln, was da passiert. Was passiert, ist, dass die Feuchtigkeit eine Reflexreaktion im autonomen Nervensystem auslöst, im sympathischen Nervensystem. Und das reagiert dann auf diesen längeren Wasserkontakt, wahrscheinlich über Rezeptoren in der Haut. So, jetzt sagen dann diese Nervenreize den kleinen Blutgefäßen, also den Kapillaren in den Fingerkuppen, zieht euch mal zusammen.
Mhm.
Deswegen verringert sich das Volumen im Gewebe drunter. Die äußere Hornhaut ist schon ein bisschen aufgequollen, nicht so flexibel. Und wenn jetzt das Gewebe darunter weniger Volumen hat, dann faltet sich das halt.
Ja, dann gibt's natürlich
so rübersteht halt, ne? Also oben ist mehr, unten ist weniger, so.
Also es ist schon, also du hast ja gerade gesagt, in der oberen Schicht ist aber schon, du hast ja aufgequollen gesagt.
Ja, ein bisschen,
ne? Also
aber
ist schon irgendwie ein bisschen was drin.
Ein bisschen.
Aber nicht so viel, wie man
denkt.
Nicht
so viel, wie man denkt, genau.
Mhm.
Und das ist halt tatsächlich einfach ein vom Nervensystem gesteuerter, im Grunde irgendwie aktiver Prozess. Und das Interessante ist, Forscher haben natürlich auch den Gegentest oder den Gegenbeweis, und zwar Menschen, die Nervenschäden im Finger haben, bei denen schrumpeln die Finger auch nicht so sehr oder halt gar nicht. Das heißt, das ist sozusagen der Gegenbeweis, wenn deine Nerven im Finger nichts können, dann wird dann nicht mehr geschrumpelt. Warum ist jetzt das warme Wasser noch besser als das kalte, habe ich mich gefragt. Und das liegt natürlich daran, weil die Blutgefäße unter der Haut bei Wärme aktiver sind. Ne? Und deswegen.
Und weitet das bestimmt auch, oder?
Und weil warmes Wasser natürlich den Stoffwechsel beschleunigt und das beschleunigt auch diesen ganzen Schrumpelprozess. Deswegen kriegst du schneller schrumpelige Hände in warmem Wasser. Mhm. Und in kaltem Wasser dauert es länger. Also wenn ihr Meer seid, dann kriegt ihr nicht so schnell schrumpelige Hände. Je nachdem, welchem Meer. Wenn ihr irgendwo in Kuba seid, dann wird es vielleicht auch ähnlich schnell, weil das ist sehr warmes Wasser.
Oder weil, wenn ihr gerne Eis badet, werdet ihr nicht
dann
so schnell
schrumpeln. Genau. Für Hautstraffung. Naja, ich weiß auch nicht. Aber das Spannende ist ja, warum passiert das? Die Natur hat sich das ja nicht einfach so ausgedacht. Dachte, ach, finde ich lustig, wenn die Leute anfangen zu schrumpeln, wenn sie ins Wasser gehen.
Evolution, ein Rätsel, ja.
Und zwar gibt es bereits andere Studien, die beweisen, dass sich unsere Griffigkeit einfach verändert und verbessert. So ein bisschen wie, weiß nicht, so ein Reifen auf der Fahrbahn auf einer nassen, weil da ein Profil drin ist, ist einfach mehr Grip und wir können auch mit schrumpeligen Fingern nasse Objekte besser handhaben oder uns besser irgendwo festhalten. Ne? Das heißt, irgendwie macht das Sinn. In der Notsituation, evolutionär, konnten sich die Menschen mit schrumpeligen Händen halt besser retten oder irgendwas besser halten. Das finde ich schon irgendwie ganz cool. Ich habe mir noch nie so viel Gedanken darüber gemacht und ich liebe es, wenn ich einfach das nächste Mal, wenn ich in der Badewanne bin, dann mich hier dran erinnern werde. Und das gefällt mir sehr. Ach so, jetzt natürlich noch das Wichtigste. Die neueste Studie hat ergeben, dass dieses Schrumpeln wie ein Fingerabdruck ist. Jedes Mal schrumpelt deine Haut gleich.
Das ist aber
ja auch die,
also es ist ein,
Blutgefäße gleich sind.
Es gibt einen Schrumpelfingerabdruck.
Es gibt einen Schrumpelfingerabdruck, genau. Und der Typ, der das geschrieben hat, Dr. German heißt er übrigens, oder German, der sagt, sein Vater ist ein verrenteter Polizist. Und es gibt durchaus manchmal Probleme wohl, bei Wasserleichen zum Beispiel, dass man ja nicht einfach so den Fingerabdruck nehmen kann. Und diese Erkenntnis, dass es immer gleich schrumpelt, könnte dabei helfen. Jetzt frage ich mich, da müssten wir auch alle geschrumpelte Fingerabdrücke abgeben. Aber naja, er sagt auf jeden Fall, die Erkenntnis könnte auch noch weiter helfen in der Forensik und so weiter. Oder man findet raus, keine Ahnung, wenn man Fingerabdrücke von geschrumpelten Fingern findet, wie auch immer.
Das wäre ja ganz witzig zu wissen, weil es gibt ja auch den Fingerabdruck als Erkennungsding für bestimmte Geräte.
Mhm.
Und was wäre, wenn, man stellt das ja vorher ein, dann fragt dich das Gerät am Anfang, ja, gib mal bitte deinen Fingerabdruck, damit ich weiß, ob du das bist. Und was wäre, wenn ich das mit meinem Schrumpelfinger gemacht hätte?
Mhm.
Und dann beim nächsten Mal auch wieder mit einem Schrumpelfinger, der aber neu, der zwischendurch auch wieder trocken war.
Mhm.
Dann hätte das Gerät das erkannt. Das ist der Schrumpelfinger von Sina.
Ja, oder ist es vielleicht für so ein Super-Safety-Ding, ne, dass man sagt, ja, ja, ist mit Fingerabdruck und dann klaut dir jemand deinen Fingerabdruck und versucht reinzukommen, aber er weiß nicht, dass der geheime Trick ist, dass man vorher seine Hand 30 Minuten in 40 Grad heißes Wasser halten muss, um dann den richtigen Schrumpelfingerabdruck zu kriegen. Richtig umständlich.
Den habe ich gezeigt, ja. Mich verarscht keiner. Das sind nämlich Schrumpelfinger gewesen.
Anywho, denkt an uns, wenn ihr das nächste Mal in der Badewanne liegt.
Ja.
Liebe Grüße. Und ich habe noch zum Abschluss der Folge ein kleines neues Hobby. Und zwar schaue ich mir immer an LD50, den LD50-Wert von Ding. Weißt du, was es ist?
LD50?
Mhm. Das ist die letale Dosis bei Tieren. Also was gibst du, wenn du einem Tier etwas gibst, bei was sterben, also ab welcher Menge sterben 50% der armen Mäuse weg? Und ich habe natürlich auch geguckt, was bei Chili ist. Und zwar liegt es bei Mäusen bei reinem Capsaicin bei 47,2 Milligramm pro Kilogramm. Also bei, wenn man das denen gibt, sterben 50% der Testtiere.
Aber das pure Capsaicin.
Das pure. Bei Menschen wird es oft bei einem halben bis 5 Gramm reines Capsaicin angegeben. Und das wären mehrere 100 bis 1000 extrem scharfe Chilischoten.
Also bei dir wäre es noch viel
tödlich
weniger.
Ist es nicht so.
Naja. Wenn man 100 Julias nimmt, wäre das.
Ja, noch. Aber vor allem ist es interessant, weil im Vergleich zu Wasser, der liegt bei 90 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht und das sind bei einem 70 Kilo Erwachsenen 6,3 Liter in kurzer Zeit, ne? Also so im Vergleich ist Wasser sehr viel tödlicher als Capsaicin.
Das habe ich aber auch schon mal gehört, dass Wasser eigentlich Gift ist.
Naja, Dosis macht das
genau,
Gift.
Genau, alles in Maßen, hat meine Oma schon gesagt.
Alles in Maßen,
ja? Also
so.
Egal ob Gift oder Wasser, alles in Maßen.
Ja, was ihr aber übermäßig gerne konsumieren könnt, ist Fakt ab.
Ja, da gibt es kein LD50.
Da gibt es keinen LD50. Es ist letale Dosis gleich 0. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.
Genau.
Bis bald.
Bis nächste Woche.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser, Janine Funke und Chris Eckert. Idee: Christoph König.
Hallo.
Hallo,
wir sind Vicky
und Julius. Wir sind Wirtier.
Wir begegnen Menschen, deren Leben sich komplett verändert hat. Durch diesen einen Moment. Auf Augenhöhe mit einem Tier. Das neue Leben mit Tier ist immer ein bisschen schöner und sinnvoller als ohne.
Wirtier hat auch Vicky und mich verändert. Denn wir stehen in jeder Folge selbst vor einer Herausforderung. Wir werden überrascht, berührt, manchmal auch nachdenklich.
Wir gehen auf Kuhfühlung,
schwärmen für Wespen,
besuchen Underdogs,
wagen uns mitten rein in die Schlangengrube,
bauen Eselsbrücken
und sind im Biberfieber.
Wir Tier, 6 Geschichten, die vielleicht auch deinen Blick auf Tiere und unser Zusammenleben auf diesem Planeten verändern.
Ab dem 13. Mai jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.